Und da sind wir doch tatsächlich schon mit Folge 2 unseres Podcasts, die Dortmund-Woche. Und es ist schon ein bisschen irre, Patrick, wenn man bedenkt, wie lange wir vorher darüber gesprochen haben, diesen Podcast zu machen. Und dann hat es gefühlt auch noch ein bisschen gedauert, bis wir, nachdem wir uns entschieden haben, diesen Podcast zu machen, bis wir dann tatsächlich losgelegt haben. Aber jetzt produzieren wir schon die zweite Folge. Und ich möchte mich erstmal bei unseren Zuhörern bedanken. Wir haben sehr positive Rückmeldungen bekommen. Das freut uns sehr. Und es freut uns natürlich auch, dass uns schon, obwohl es ja erst die erste Folge war, schon relativ viele Menschen gehört haben. Und das ist echt cool. Das gibt uns ein gutes Gefühl. Denn genau für euch machen wir das. Ja, wir, das sind Olli Müller.
Und ich, Patrick Berger. Einen schönen guten Tag. Danke, Olli, für die tolle Einleitung. Du hast natürlich recht. Wir haben ewig lange rumgesessen und rumgedoktert. Aber gut, Ding will ja Weile haben. Und wir freuen uns, dass das Ding jetzt endlich draußen ist, die erste Folge. Viele, viele positive Rückmeldungen bekommen, viel Feedback. Das freut uns ganz besonders, dass wir mit euch in den Dialog gehen können. Und wir wollen auch gleich starten. Und ich erzähle euch, was wir heute vorhaben. Wir befinden uns so ein bisschen in einem Sandwich, weil wir ja die englische Woche haben. Wir blicken natürlich auf das Spiel, auf die Niederlage in Mönchengladbach. Wollen das aber auch nicht zu aktuell das Ganze halten, weil dann eben das Champions-League-Spiel ist. Wir nehmen am heutigen Montag, muss man dazu sagen, auf. Deswegen gehen wir nicht zu aktuell dann auf die Spiele jeweils ein. Aber wir haben trotzdem viele, viele spannende Themen im Paket. Wir haben einen Aufreger der Woche natürlich. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was es ist. Ganz so schwer zu erraten ist es nicht. Aber da gehen wir gleich ein drauf. Wir haben Spieler der Woche auch wieder. Und wir haben diesmal erstmals, Debüt, Premiere, die Frage der Woche. Mhm. Da freuen wir uns ganz besonders drauf. Ihr habt uns einige Fragen zugeschickt. Wir haben eine ganz besondere rausgenommen und werden die für euch beantworten, haben uns im BVB-Umfeld umgehört und da kommen wir dann am Ende drauf. Natürlich sprechen wir oder haben wir auch mit Aki Watzke und Marco Rose gesprochen. Aki Watzke war ja am Sonntag bei uns im Stahlwerk Doppelpass und hat ein Sprüchefeuerwerk, sag ich mal, losgelassen, war gut gelaunt, trotz der Niederlage. Ne? Also,
ja, das stimmt.
Wir haben ja noch gesagt, hat er eine Krawatte oder nicht, aber für die Niederlage ging das eigentlich, ne?
Ja, absolut, absolut. Aber es hatte hohen Unterhaltungswert und er weiß ja auch dann, in welchem Format er sitzt und er bedient dann natürlich auch die Leute, die am Sonntagmorgen gerne mal einen lockeren Spruch hören wollen.
Absolut, absolut. Aber Olli, lockerer Spruch, du sitzt wahrscheinlich locker wieder im Auto, oder?
Ja, locker nicht irgendwie. So ein bisschen eingeklemmt auf der Rückbank. Aber mein Gott, was soll ich machen? In meinem Nachbarhaus wird immer noch gehämmert, gesägt und gebohrt, vor allem gebohrt. Und das dummerweise auch noch in der Wohnung, die direkt an mein Büro grenzt. Also das kann an den Nerven zerren und einen durchaus zu Kurzschlussleitungen bringen. Und damit wären wir, wow, was für eine Überleitung, beim Aufreger der Woche. Und irgendwie, das ist ja das Schöne beim BVB, können wir beide uns immer ganz schnell darauf einigen, was der Aufreger der Woche ist. Und daran gibt's wirklich keinen Mangel. Dieser Verein ist ja auch eine kleine Drama-Queen. Es gibt immer etwas, was die Fanseele zum Kochen bringt. Sei es das Cup-Trikot letzte Woche mit diesem seltsamen Wasserzeichen-Wappen auf der Brust. Wobei, Patrick, also das Problem ist ja jetzt, sagen wir mal, mehr oder weniger elegant gelöst worden, oder?
Ja, das muss ich auch sagen. Das war ja letzte Woche unser Aufreger der Woche, natürlich auch der Aufreger der Fans. Ich glaube, kein einziges BVB-Trikot, Olli, du bist ein bisschen länger dabei als ich, gab es in der ganzen Geschichte, wo so heiß und so sehr drüber diskutiert wurde, vor allen Dingen auch von Fanseite. Und jetzt ist es eben so, dass der BVB auf das Cup-Trikot, spielt ja am Dienstag in der Champions League gegen Lissabon, mit diesem besagten Trikot eben reagiert hat. Also die zweite Veränderung quasi vorgenommen hat. Wir erinnern uns, damals wurde das Trikot ja geleakt ohne Wappen. Dann wurde es eben abgeändert beim Gastspiel in Istanbul bei Beşiktaş, dann wurde mit einem transparenten Logo gespielt und ja, Björn Gulden, der Puma-Chef, der ja auch übrigens im Aufsichtsrat vom BVB sitzt, der hat das Ganze auch sehr ernst genommen und hat gesagt, wir nehmen uns das Ganze schon sehr, sehr zu Herzen und müssen uns dann doch wirklich überlegen, ob das richtig war, was wir getan haben und zack, der BVB hat die UEFA kontaktiert, nach eigenen Worten am Freitagnachmittag und der Wunsch wurde eben entsprochen, dass man mit einem farblich abgesetzten Logo jetzt doch auflaufen kann. Also der Schriftzug vorne BVB 09 bleibt, aber trotzdem auch ein schwarzes Logo und wir haben natürlich auch nochmal beim BVB nachgefragt. Uns wurde da gesagt, Fans, wir haben nämlich ein paar gesehen, die dieses Trikot auch getragen haben schon und gekauft haben, Fans, die es quasi eintauschen wollen und das Neue bekommen, die können das ganz easy machen einfach zum Fanshop gehen und dann bekommen sie das neue Trikot. Aber damit ist das Ding, glaube ich, erledigt.
Ja, ganz kurz nur noch, ich stelle mir gerade vor, wie Borussia Dortmund dann sozusagen diesen Antrag bei der UEFA gestellt hat und dann da eine Kommission zusammentritt, in diesen Corona-Zeiten vielleicht in einer Zoom-Konferenz, möglicherweise mit Simultan-Dolmetschern, wo dann über solche schwerwiegenden Themen tatsächlich debattiert wird, ob eine Mannschaft
die wichtigen Themen der
farblich Welt, ne? abgesetzten Logo spielen soll oder eher nicht. Nein, aber damit ist das Ding jetzt auch wirklich erledigt. Dann kommen wir mal zum aktuellen Aufreger der Woche. Der liegt fast noch ein bisschen näher als die Geschichte mit diesem Cup-Trikot, der Platzverweis gegen Mo Dahoud. Wobei der Aufreger für mich eigentlich ist, dass Dahoud sich vorher so aufgeregt hat, dass er dann tatsächlich die zweite Gelbe kriegt.
Bah, findest du, da sehe ich ja, Olli, an der Stelle, wir sind uns ja in vielen, vielen Teilen einig, aber da muss ich sagen, Das sehe ich anders. Ich finde die Entscheidung wirklich ein Ticken zu hart. Also ich bin ein großer Schiri-Freund, an der Stelle kann ich es lüften. Ich habe damals, weiß gar nicht, ob du es selbst weißt, Olli, als Schiedsrichter fungiert in meiner Jugendzeit. Das hat Spaß gemacht. Ja, ich habe mit 13 damals die Ausbildung zum Schiri gemacht. Anfangs habe ich gedacht, boah, ist ja richtig cool, das zu machen, weil man umsonst nämlich in die Fußballstadien gehen kann. Ja, aber dann habe ich so viel Spaß. Ja, das ist so. Da gibt es ein Kontingent, ich glaube, von 250 oder sowas. Und wenn man früh da ist, kriegt man da tatsächlich auch eine Karte, aber das hat mir so viel großen Spaß gemacht.
Ich habe immer gesagt, ich wäre Vorstand des Gastvereins. Da kam auch keiner Idee, bei mir zu kassieren.
Ja. Auch gut, siehst du? Ja, aber Schiri, das war dann tatsächlich nicht schlecht und hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich tatsächlich auch Spiele in Hessen, bei mir in der Heimat, als Assistent auch bis zur Hessenliga, bis zur Oberliga gewunken habe als Assistent, aber auch gepfiffen habe in der Bezirksliga. Hat Spaß gemacht und deswegen, ich bin schon ein Schiri-Freund und ich kann das verstehen. Mir hat das früher auch nicht gefallen, wenn ich im Herrenbereich Spiele gepfiffen habe, wo die Spieler dann eben respektlos waren, wo sie abgewunken haben. Aber trotzdem, wenn wir uns diese Gesamtsituation ansehen, ich finde das ja zumindest gut, was Dennis Aytekin sagt. Er sagt nämlich, er wollte ein Zeichen setzen, ihm hat der Respekt gefehlt, überhaupt dieses Mindestmaß an Respekt für die Schiedsrichter. Aber ich finde, er vergleicht da so ein bisschen Äpfel mit Birnen, wenn er sagt, er hat dem Guerrero vorher ganz klar aufgewiesen oder die Grenzen gezeigt, wenn du es noch einmal machst, fliegst du vom Platz. Und dann eben dieses Ding von Mo Dahoud, allerweltsfaul, er winkt ab, das kann auch kurz aus der Emotion herauskommen. Ja, alle wollen ja emotionale Fußballer haben. Er hat jetzt nicht wie ein Rohrspatz geschimpft, er hat nicht den Vogel gezeigt in Richtung Schiri. Deswegen in so einem brisanten Topspiel, das eh schon überlagert ist von Marco Rose, Rückkehr, Fans, es brennt quasi im Borussia-Park, ja. Und da dann in so einer wichtigen Situation die Gelb-Rote zu geben, finde ich einen Ticken zu hart an der Stelle. Und das hat auch der Aki Watzke so gesehen. Wir hören mal nämlich in den O-Ton rein, was er am Sonntag im Doppelpass über Dennis Aytekin gesagt hat.
Auch jetzt zum Beispiel, wenn ich das gerade sehe, wie er dann dem Dahoud das macht, diese Gestik und Mimik, die bringt zusätzlich Hektik rein, diese so und so. Und dann gab es eine Szene mit dem Stindl. Der Stindl hat 3 Fouls gebraucht, bis er auch mal gelb kriegte. Und dann stellt er sich dahin und macht dann 1, 2, 3 wie so ein Kapellmeister. Ja. Das ist nicht so, wie ich mir einen Schiedsrichter wünsche, sondern einfach in so einem Spiel musst du beruhigend auf die Spieler. International sieht das auch völlig anders aus. Da sind schon sehr viele Schiedsrichter, die sagen, pass mal auf, jetzt mal ein bisschen die Emotionen raus. Und wenn er dann der Meinung ist, dass der Guerrero von seiner Haltung her, dann muss er dem Guerrero gelb zeigen, aber nicht dem Dahoud. Wir haben keine Kollektivstrafen, sondern der Guerrero war nicht vorbelastet. Das gehört für mich auch zum Fingerspitzengefühl. Zeigst du dem gelb, okay, dann wissen alle, Vorsicht.
Naja, da hört man jetzt natürlich heraus, dass Aki Watzke Dennis Aytekin nicht besonders mag. Er ist ja ein großer Anhänger von Schiedsrichtern, die ja möglicherweise etwas lockerer sind, nicht ganz so steif im Auftreten, wie beispielsweise Manuel Gräfe, den ich auch sehr geschätzt habe. Allerdings, man darf dabei nicht vergessen, das Leben und der Fußball ist kein Wunschkonzert. Schiedsrichter sind so, wie sie sind und der eine fährt eine etwas härtere Linie und der andere ist vielleicht etwas kommunikativer. Kommen wir zu diesem viel zitierten Fingerspitzengefühl, wobei das auch ein zweischneidiges Schwert ist. Und Aytekin hat in Mönchengladbach von Anfang an klargemacht, dass er eine harte Linie gewillt ist zu fahren. Und dazu gehört dann ja auch noch diese Ermahnung an Rafa Guerrero, kein Abwinken, lass lasse ich nicht durchgehen. Und ich finde, darauf muss sich ein Spieler einstellen. Also wir können jetzt darüber diskutieren gerne. Hätte man diese Situation da vielleicht auch anders lösen können mit Mo Dahoud? Ich gebe dir auch recht, dass du sagst, das geschieht natürlich aus der Emotion. Das sind oftmals Übersprungshandlungen. Und ich glaube auch, dass die Intention von Mo Dahoud mit Sicherheit es nicht gewesen ist, dass das jetzt eine Geste des fehlenden Respekts gegenüber des Schiedsrichters ist. Aber mir geht's um was anderes. Mir geht's um die Professionalität der Spieler. Mir geht's darum, sich in einem hart umkämpften Spiel im Griff zu haben. Und wenn ich gelb habe, dann winke ich in der Situation halt nicht ab. Und das ist ein Prozess, der hat was mit Lernfähigkeit zu tun. Und deshalb sehe ich die Schuld da eigentlich eher bei Mo Dahoud. Und ich glaube, dass ich damit auch nicht ganz alleine stehe. Denn, Patrick, ich fand das sehr aufschlussreich, was Mats Hummels nach dem Spiel gesagt hat.
Ja, das ist tatsächlich richtig. Also Mats Hummels hat dann ja auch bei den Kollegen von Sky am Mikrofon gesprochen. Und er wurde sehr, sehr deutlich, wie ich finde, fast schon zu deutlich. Denn er hat ganz klar gesagt, Mo hat Scheiße gebaut. Er muss in der Situation anders agieren. Hat sich dann aber nochmal die Szene angeguckt und etwas zurückgerudert. Und hat dann eben gesagt, ja, das ist ihm dann doch ein bisschen zu wenig. Aber unterm Strich gibt der Mo Dahoud eben dem Schiedsrichter im Sinne der Regel die Möglichkeit, eine Fehlentscheidung oder überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Man kann es natürlich sagen.
Das ist eine Einschätzung, wo ich sage, damit hat er absolut recht. Und es gehört zur Professionalität eines Fußballprofis auch. Es sagt sich natürlich ein bisschen leicht, weil da sehr viel Emotionen im Spiel sind. Gerade bei dieser Partie, wo vorher schon tagelang die Rede über diese ja nicht ganz unbrisante Rückkehr von Marco Rose in den Borussia Park die Rede gewesen ist. Aber gerade da bin ich doch besonders sensibilisiert. Da reiße ich mich doch zusammen.
Das stimmt. Aber Olli, ganz kurz, ich finde, wenn ich da einhaken darf, ich finde dann trotzdem, dass es, wenn es diese Linie gibt, dann muss die, finde ich, von allen Schiris vorgegeben werden. Dann müssen wir irgendwie sagen, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Handball. Beim Handball ist es so, Ball, Pfiff kommt, Ball sofort hinlegen, weil wenn du irgendwas machst, gibt es eine 2-Minuten-Strafe und du bist unten. So, da muss man irgendwie eine Linie finden und muss sagen, abwinken, Reaktionen in der Art gibt es gar nicht mehr und dafür wird sofort die gelbe Karte gezückt. Wenn wir dann eine einheitliche Linie finden und dafür sorgen, dass die Spieler dann mehr Respekt den Schiris gegenüber haben, dann sage ich, okay, bin ich dabei. Aber wenn dann der nächste Schiri, weiß ich nicht, Benjamin Kortos heißt nächste Woche und der eine lockere Linie hat, dann ist das so ein bisschen
auch wieder schwierig. Ich würde dir diesbezüglich recht geben, dass ich gerne eine etwas einheitlichere Linie mir wünschen würde bei den Schiedsrichtern in Bezug auf Bewertung von Fouls, von Zweikampfverhalten. Da gibt's ja auch sehr große Unterschiede. Wir kriegen das ja immer mit, jetzt noch verstärkt durch den VAR. Wenn dann beispielsweise eine Strafraumszene ist, die der Schiedsrichter weiterlaufen lässt, ein Zweikampf, wo es einen Kontakt gegeben hat, manchmal meldet sich der VAR und sagt, guck dir das nochmal an und ist der Meinung, es sei eine krasse Fehlentscheidung, manchmal halt nicht. Da würde ich mir eine einheitlichere Linie wünschen. Was aber diese Geschichten angeht, wie Abwinken etc. oder nennen wir es andere Undiszipliniertheiten, da muss ich einfach sagen, das ist leicht darauf zu verzichten. Leichter als sein Zweikampfverhalten immer der Situation anzupassen. Und es wird immer Schiedsrichter geben, die entweder ein bisschen dünnhäutiger sind, die sich persönlich vielleicht auch angegriffen fühlen durch eine Geste. Und es wird andere geben, die stehen da etwas mehr über der Sache. Und Aitekin ist dafür bekannt. Und zur Professionalität gehört es für mich auch, zur Professionalität einer Mannschaft, eines Spielers gehört es für mich auch, mich auf den jeweiligen Schiedsrichtertypus so ein bisschen einzustellen. Also dann weiß man, wenn man in Gladbach aufläuft, emotionales Spiel, aber passt auf, Dennis Aitekin pfeift. Das muss man wissen. Und dann, okay, es passiert natürlich trotzdem. Es gibt nie Garantien, dass aus der Emotion heraus sowas nicht passiert. Aber ich fand es in der Situation einfach unnötig.
Ja, wahrscheinlich ist es auch für den Spieler selbst. Mo Dahoud hat lange in Gladbach gespielt, ist da groß geworden, dann der Wechsel zum BVB. Er wurde ja auch hier und da ein bisschen ausgepfiffen. Vielleicht, ja, sind das die Emotionen, die ihn auch ein bisschen leiten. Ich glaube auch, er hat anfangs wirklich sehr, sehr gute Spiele gemacht. Jetzt hinten raus dann nicht mehr so. Es ist vielleicht auch ein bisschen der Position geschuldet, weil Axel Witzel auf der klaren 6 spielt und er mehr auf der 8 neben Jude Bellingham. Da kommt er, glaube ich, anders zur Entfaltung als auf der 6. Da würde er, schätze ich, ein bisschen lieber spielen. Vielleicht kam da dann eben viel zusammen in dem Moment, ich finde es ein bisschen überzogen, aber lass uns gerne nochmal über dieses Hummels-Zitat sprechen.
Ja, finde ich auch, also finde ich auch, weil da ist es nicht ganz so leicht, eine eindeutige Meinung zu haben zu dem Thema.
Genau, ich habe es eben nochmal kurz rausgekramt, weil Mats Hummels hat gesagt, wir machen uns bei Rückstand durch Meckern das Leben schwer, gebe ich ihm recht. Ich denke, dass Mo weiß, dass er große Scheiße gebaut hat. Ich hoffe, dass es nie wieder vorkommt, da gibt es keine Entschuldigung für. So, jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ist diese deutliche Kritik öffentlich an einem Teamkollegen vertretbar oder geht es zulasten der Homogenität der Truppe? Was glaubst du?
Ist eine schwierige Geschichte. Also ich glaube schon, dass Moderhut das nicht gefallen hat. Es ist ja wohl in der Halbzeitpause passiert, als Hummels ihm da erstmal diese klare Ansage gemacht hat. Da muss man schon etwas schlucken. Aber dann anschließend nach dem Spiel sich vor die Fernsehkameras zu stellen und diese Kritik dann nochmal zu wiederholen, kann man machen. Er gibt natürlich nur richtigerweise das wieder, was in der Halbzeitpause passiert ist, und er schätzt die Situation auch, da bin ich ganz bei ihm, auch völlig richtig ein, dass er sagt, das war unnötig, er hat dem Schiedsrichter einfach die Chance gegeben, so zu reagieren und sinngemäß dadurch dazu beigetragen, dass wir massiv geschwächt worden sind durch den Platzverweis. Das kann man machen, wenn man der Meinung ist, und offenbar scheint er der Meinung zu sein, dass so ein Lerneffekt dann besonders groß ist, wenn man das vielleicht auch nochmal öffentlich macht, weil dann natürlich auch nochmal Druck entsteht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Spieler da jetzt sagt, wow, das war ein bisschen too much, sowas sollte er vielleicht nicht öffentlich sagen. Aber andererseits, Patrick, wir fordern ja auch immer Typen in der Bundesliga, wir fordern ja auch immer Spieler, die ihre Meinung klar sagen, die es auch öffentlich tun und sich nicht hinter Floskeln verstecken. Also insofern, das ist immer schwierig für einen Journalisten jetzt zu sagen, der immer sagt, ach, es ist doch in jedem Interview das gleiche Blabla, jetzt überspitzt ausgedrückt.
Na, für uns ist es gut, ne?
So, und dann kommt einer, dann kommt einer und redet wirklich mal Klartext. Also da können wir uns jetzt auch nicht hinstellen und sagen, oh nein, das sollte er nicht machen.
Nein, wir können uns natürlich nicht beschweren. Also im Gegenteil, von mir aus kann er das jedes Wochenende machen. Dann haben wir nämlich auch Geschichten. Müssen wir auch ein bisschen...
Oh nee, nicht jedes Wochenende einen Platzverweis.
Nein, um Gottes Willen, das natürlich nicht. Aber man muss trotzdem sagen, du sprichst ja da schon viele, viele Sachen an. Man kann jetzt sagen, Mats Hummels ist ein Führungsspieler, ist Weltmeister. Wenn nicht er, wer dann? Aber ich weiß auch aus Teilen aus der Mannschaft, dass das nicht immer gut ankommt. Das ist ja nicht das erste Mal gewesen. Wir erinnern uns, dass der BVB so sehr in der Krise war. Im Winter war das, hat er schon mal deutlich nach einer 1-2-Pleite gegen Union war das dann auch sehr deutlich Kritik geübt an Gio Reyna, an Emre Can, wo er sagt, das ist unbegreiflich für mich, wie der und der freistehen kann. Da haben wir eine klare Zuteilung, wo er auch schon sehr, sehr deutlich wird. Roman Bürki hatte er mal für das ein oder andere Tor kritisiert. Also ich glaube, an einem bestimmten Punkt kann und sollst du das als Führungsspieler machen. Es war, glaube ich, wichtig, dass er auch im Winter mal auf den Putz gehauen hat und gesagt hat, als man dann eben die Champions League aus den Augen so ein bisschen verloren hat, dass er empfindet, dass man zu wenig Jungs hat, die auf einem konstant hohen Level spielen. Mhm. Sowas wirkt dann, glaube ich, mal. Aber unterm Strich, glaube ich, wäre es besser gewesen, man nimmt den Moderhut vor allem meinetwegen in der Kabine und zählt den da an. Da hast du, glaube ich, eine höhere Wirksamkeit als das Ganze dann vor der Presse zu machen. Aber unterm Strich, dass ein Führungsspieler was sagt, das sollte so sein und das ist richtig.
Ja, ich glaube gerade auch vor dem Hintergrund, dass gucken wir uns mal die Struktur der Mannschaft von Borussia Dortmund an. Du hast halt eigentlich immer wieder, fast in jedem Sommer, neue, jüngere Spieler zu integrieren. Du bist vom Altersschnitt her relativ jung unterwegs. Das heißt auch, dass bestimmte Erfahrungswerte fehlen und dass, ich sag mal, so eine pädagogische, etwas härtere Hand auch aus dem Mannschaftskreis heraus. Das hat ja Marco Rose übrigens auch dann in der Pressekonferenz gesagt, als er darauf angesprochen worden ist, dass Hummels den Dahoud dann auch nochmal öffentlich so angezählt hat. Das hat er auch gesagt, das ist eigentlich gut, wenn das aus der Mannschaft herauskommt. Du musst es natürlich, damit es verfängt, denke ich, und damit du deine eigene Position als Führungsspieler nicht schwächst, dosiert einsetzen. Du kannst es nicht zu oft machen. In dieser Situation, denke ich, man kann natürlich darüber streiten, aber in dieser Situation, denke ich, war es absolut vertretbar. Denn ich meine, wir sind uns ja auch einig, dass diese Szene in jedem Fall spielentscheidend war. Aber ich fand auch, es war nicht das Einzige, was spielentscheidend zu Ungunsten von Borussia Dortmund war in Mönchengladbach.
Nein, das ist absolut richtig. Also das war natürlich eine Knackpunktszene. Marco Rose hat sich ja was einfallen lassen, ist mit einer Fünferkette in das Spiel reingegangen. Mich hat das ein bisschen gewundert, dass Marin Pongracic, der es aber ganz gut gemacht hat, den Part quasi in der Mitte gemacht hat und Mats Hummels und Akanji dann eher auf den Außenpositionen im Zentrum. Das fand ich ein bisschen überraschend, aber dann wollte Marco Rose eben was machen nach dem Wechsel, hat auf Viererkette umgestellt, aber durch die rote Karte war das dann quasi obsolet, was die Taktik angeht. Aber man hat natürlich auch wieder gesehen, der Ausfall von Reus und Haaland, also wenn die beiden Jungs, Kapitän und das Tormonster, sage ich mal, ne, wenn die ausfallen, dann passiert beim BVB nicht viel. Ne?
Das ist absolut, absolut. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber mich tät schon mal interessieren, warum er das gemacht hat, warum er in Mönchengladbach das System umgestellt hat und dann mit drei Innenverteidigern gespielt hat. Es gab für mich, wenn man Borussia Mönchengladbach in den letzten Wochen verfolgt hat, nicht unbedingt die Notwendigkeit, mit drei Innenverteidigern zu spielen. Das muss ich mal deutlich sagen. Habe ich persönlich nicht verstanden. Er hat das ja dann hinterher Marco Rose teilweise erklärt, indem er gesagt hat, ja gut, durch die Ausfälle von Reus und Haaland und auch weil einige andere Alternativen fehlten, also speziell dann auch im offensiven Bereich, wollte er Moukoko nicht alleine in der Spitze spielen lassen. Aber ich meine, du könntest ja auch mit zwei Spitzen und dann mit einer Mittelfeldraute beispielsweise spielen, was die Mannschaft ja auch schon mal gemacht hat. Also muss ich sagen...
Eben, es hätte das hergegeben, ne? Und ja. Gladbach haben das System, Adi Hütter hat das System ja auch gespiegelt.
Genau.
Er hat dann auch mit einer Fünferkette gespielt und damit war es dann eben schwierig, dass dieser Plan so richtig aufgeht, ne?
Ja, also es ist so ein klein bisschen, es gibt so Spiele, die sind etwas Besonderes, sei es von der Konstellation her halt wichtige Spiele, Finalspiele oder vielleicht auch emotional, psychologisch was Besonderes für einen Trainer und das war es ja in dem Fall für Marco Rose. Und da neigen viele, viele Trainer dazu, glaube ich, sich taktisch etwas zu viel Gedanken manchmal zu machen. Also dann ändert man auf einmal die Grundordnung, man greift zu etwas überraschenden Personalrochaden und es gibt viele, viele Fälle, wo das dann eben nicht aufgeht. Also,
schöne Grüße an Pep Guardiola.
Ja, Fall, ne? An Pep Guardiola. Wir haben Thomas Tuchel erlebt, wenn er dann mit Borussia Dortmund beim FC Bayern antrat und auf einmal eine völlig andere Grundordnung gewählt hat, was ziemlich in die Hose ging. Also da gibt es Beispiele von sehr vielen Trainern und ich glaube schon, dass Rose da schon so ein bisschen im Tunnel war vor diesem Gladbach-Spiel und gedacht hat, Mensch, irgendwie sollte ich das noch machen und dann denkt man vielleicht etwas zu viel in so Sicherheitskategorien.
Na, er hatte ja viel Zeit nachzudenken, weil er ja quasi mit Anpfiff in den Katakomben war, weil er ja geschützt wurde und nicht rausgegangen ist. Ne?
Ja, das glaube ich. Aber da hatte er das taktische Konzept schon stehen zu dem Zeitpunkt.
Hat er schon stehen gehabt. Ne?
Aber ja, klar. Ich glaube, deutlich entscheidender war natürlich der Ausfall von Marco Reus und von Erling Haaland. Marco Reus eigentlich seit Wochen in einer guten Verfassung. Über Haaland müssen wir diesbezüglich, dass das eine nicht unerhebliche Schwächung für den BVB ist, wenn er nicht kann, fast gar nicht reden. Ist schwer, die beiden zu kompensieren. Also Reus zurzeit sehr schwer zu kompensieren, aber Haaland eigentlich fast noch mehr.
Haaland
ist ja fast so ein bisschen ein offensives Symbol des BVB. Ich glaube, dass das auch psychologisch was auslöst, wenn er nicht mit dabei ist.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, Aki Watzke hat bei uns im Dopa zwar gesagt, wir haben in der Vergangenheit auch schon Spiele mit oder ohne Erling Haaland gewonnen. Da hat er recht, aber ich habe mir mal hier und da ein paar Zahlen angeguckt, zusammen mit unserem Dienstleister Sportdeck Solutions. Also seit Erling Haaland in Dortmund spielt, hat er in 26 Bundesligaspielen Tore erzielt. Dabei gab es 21 Siege, 2 Remis und 3 Niederlagen, also im Schnitt 2,5 Punkte pro Spiel. So, wenn er jetzt aber nicht da ist oder mal kein Tor erzielt hat, was in der Saison ja auch schon mal vorgekommen ist, dann gab es für den BVB 16 Siege, 2 Remis und 13 Niederlagen, also ein Schnitt nur von 1,7. Also die Abhängigkeit, die ist schon zu sehen. Der BVB ist ohne Erling Haaland nur Mittelmaß. Ja, jetzt kann man sagen, da hat natürlich absolut richtig in Marco Reus auch gefehlt, der unfassbar wichtig ist. Es hat ein Julian Brandt gefehlt, es hat ein Gio Reyna gefehlt. Das stimmt schon alles, aber die Abhängigkeit von Erling ist einfach zu groß beim BVB. Das ist dann zu eindimensional. Es fehlt auch jemand, an dem sich die Leute irgendwie aufziehen, zu dem sie ein bisschen schauen. Und deswegen habe ich in einem Kommentar bei Sport1 ja mehr oder weniger gefordert, aber auch gesagt, dass einmal mehr den Bossen eigentlich zeigen muss, dass man nochmal nachdenken muss, dass man nicht vielleicht sogar ein Backup holt für Erling Haaland. Da nehme ich immer ganz gerne das Beispiel Choupo-Moting beim FC Bayern. Die haben halt jemanden da, der routiniert ist, der abgezockt ist, der dir zweistellige Tore garantiert und der sagt, ey, kein Problem, ich setze mich auf die Bank hinter Lewandowski. Klar, schwer jemanden zu finden von dem Format, aber glaube ich nicht ganz unmöglich.
Nein, definitiv. Also das wäre natürlich ideal, wenn du einen Spielertypus hast, der dann zur Verfügung stehen würde im Sturmzentrum, wenn Haaland mal nicht kann und der ihm vielleicht auch, und da wird's dann allerdings sehr schwierig, von der Spielweise so ein bisschen ähnelt. Also es ist schwer, wenn ein Mittelstürmer eine derartig dominante Rolle einnimmt, den quasi 1:1 zu ersetzen. Und du hast dann natürlich auch noch den Unterschied zum FC Bayern München. Also für jemanden wie Choupo-Moting, der setzt sich natürlich gerne für einen Robert Lewandowski auf der Bank, könnte in Bezug auf den BVB ein bisschen schwieriger sein, einen Stürmer dann zu bekommen, der gleichzeitig auch noch eine Perspektive hat. Im Grunde genommen muss ich sagen, bin ich fast schon bei den BVB-Verantwortlichen, die gesagt hat, ja, warum müssen wir unbedingt ein Backup für Haaland haben? Der ist fit, der ist gesund, der macht die allermeisten Spiele. Und wir setzen so ein bisschen auf Youssoufa Moukoko bezüglich, wir setzen darauf, dass Moukoko natürlich auch seine Zeiten braucht, um sich entwickeln zu können. Das heißt, wenn du jetzt ein Backup für Haaland hättest und du spielst häufig 4-2-3-1, also nur mit einem Mittelstürmer vorne, dann würde der Moukoko ja ohnehin relativ wenig spielen. Und wenn du dann noch ein Backup für Haaland hättest und der dann spielen würde, ja, dann hätte Moukoko noch weniger Spielzeiten. Und das wäre natürlich für seine Entwicklung nicht gut. Und ich denke, das Gladbach-Spiel hat auch gezeigt, der braucht Einsatzzeiten, um sich entwickeln zu können. Also das ist schon, bislang war er ein Überflieger, Youssoufa, hat die Jugend sozusagen im Handstreich genommen. Aber jetzt Männerfußball, Bundesliga, das ist schon ein relativ großer Sprung. Das merkt man ihm an. Du hast, ich glaube, über das Thema Haaland, Moukoko mit Marco Rose auch gesprochen, ne?
Genau, so ist es. Ich habe in den Katakomben, weil er ja nicht rausgegangen ist oder rausgehen durfte, konnte, wollte, in Mönchengladbach mit ihm nochmal ausführlich gesprochen. Und wir hören mal rein, was er zu genau diesem Themenkomplex zu sagen hat. Hat man heute gesehen, dass der BVB ohne Erling Haaland nur die Hälfte wert ist?
Also Erling Haaland ist ein wichtiger Spieler für uns, gar keine Frage. Und jeder Verein, Lewandowski bei Bayern München, hat einen Schlüsselspieler. Hier in Gladbach ist es für Lars Stindl. Und wenn Erling ausfällt, dann fehlt uns was. Aber hat heute uns nicht nur Erling gefehlt, sondern auch unser Kapitän, der herausragend drauf ist, der mit seiner Präsenz einfach ganz wichtig ist, klasse Fußballer. Und da haben wir zu wenig nach vorne entwickelt. Aber Moukoko ist 16 Jahre. Und alle feiern ihn, alle jubeln. Und das zu Recht, weil der Junge richtig gut ist. Aber er braucht auch Raum und Zeit, um sich zu entwickeln. Und dafür braucht er Spiele. Und dass man keine Wunderdinge von ihm erwarten kann, ist denke ich, klar. Und wir waren heute überzeugt von den Spielern, werden das aufarbeiten und versuchen, wir müssen wahrscheinlich hier und da immer wieder mal ohne Erling auskommen und wollen trotzdem Spiele gewinnen.
Ja, die spannende Frage ist natürlich nach wie vor. Und ich meine, ich habe mich letzte Woche schon gesagt, wir werden wahrscheinlich kaum einen Podcast die Dortmund-Woche machen, ohne über Haaland zu sprechen. Haben wir ja schon heute gemacht, aber auch ohne über die Frage zu sprechen, wie geht's denn weiter mit Erling Haaland dann beispielsweise in der kommenden Saison? Und die Frage, die ja immer noch so ein bisschen im Raum schwebt, ist die, es ist ja bekannt, die Fakten liegen auf dem Tisch, die Ausstiegsklausel greift im kommenden Sommer das erste Mal, aber gibt es nicht trotzdem auch noch irgendwie eine kleine Chance darauf, Erling Haaland zu halten? Und ich finde das schon ganz interessant, dass beispielsweise auch Hans-Joachim Watzke also den Kampf zumindest noch nicht völlig verloren gibt und sagt, wir werden natürlich in Gespräche gehen ab einem gewissen Zeitpunkt und gleichzeitig auch erklärt, naja, es ist nicht unbedingt gesagt, dass diese Summen, die er verdienen könnte bei internationalen Spitzenvereinen, dass die das alleinige ausschlaggebende Kriterium
25
sind.
Millionen netto, ne?
Oh,
dafür würden also, wir auch arbeiten.
Ja, oder? Ja, aber ganz ehrlich, wenn das tatsächlich jetzt nicht das ausschlaggebende Kriterium sein sollte, Patrick, es wäre fast schon zu schön, um wahr zu sein, oder?
Ja gut, ja klar, das stimmt. Aber ich glaube unterm Strich, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es am Ende nur Geld ist. Beim BVB verdient er ja auch nicht wenig, hat ja auch seine 8 bis 9 Millionen, die er kriegt. Ich kann mir vorstellen, dass es, haben wir im letzten Podcast ja drüber gesprochen, dann bei einem möglichen Verbleib dann auch nochmal eher in die Top-Kategorie eben aufsteigt. Also der Junge ist 21, der kann sein ganzes Leben noch Geld und auch viel Geld verdienen. Ich glaube, dem geht es wirklich darum, Perspektive, was kann ich mit einer Mannschaft erreichen, wie sehr kann ich da ein Star sein, das ist er beim BVB, mehr geht nicht. Ja, aber natürlich auch die Frage, kann ich die Champions League gewinnen, und das will er unbedingt, aber er muss sich natürlich auch die Frage stellen, was passiert mit ihm, wenn er bei einem anderen Verein ist, und dazu hat Hans-Joachim Watzke am Sonntag bei uns im Doppelpass auch was Interessantes gesagt.
Ich hab weder Zuversicht noch Pessimismus. Aha. Ich weiß einfach nur, der Schlüssel liegt ja bei Erling.
Mhm. Oder
das,
seinem Rat.
Ist ja auch klar. Ja, nein, aber Erling ist schon. Mino Raiola ist Mino Raiola, aber ich komme mit dem ganz gut klar, weil wir beiden uns gut einschätzen können. Okay. Ne? Er weiß, was ich an ihm habe, er weiß, was er an mir hat, und Michael Zorc und Sebastian.
Was hat man an Raiola?
Berechenbarkeit.
Ja?
Ja, klar, ich weiß, wie er tickt, und er weiß, wie ich ticke. Das sind keine Details, wissen, was wir aneinander haben.
Und wie tickt er? Bleibt er da?
Nein, Erling entscheidet. Erling hat sich mittlerweile auch als Person, der ist...
Aber was nimmt er denn da für Kriterien?
Ja, die Kriterien sind ganz einfach. Ich würde zum Beispiel sagen, Robert Lewandowski war auch nicht der Spieler, der von Lech Posen zu uns gekommen ist, wie der Spieler, der von Bayern München dann abgeworben worden ist. Also der hat aber sich 4 Jahre gegeben. 4 Jahre, um sich noch weiter zu entwickeln. Wenn du dann zu den vielleicht 3 größten, 4 größten der Welt gehst, dann musst du natürlich auch auf 150% sein. In jedem Bereich. Nicht nur im Fußballerischen, da musst du mental stark sein, da musst du dich auch darauf einstellen, hier ist jetzt keine Wohlfühloase mehr und keine Komfortzone und vielleicht auch nicht die Kameradschaft, die sich jetzt bei uns in der Mannschaft auszeichnet, sondern da gibt es nur noch knallharten Konkurrenzkampf. Du musst einfach das Gefühl haben, bist du schon auf dem absoluten Level angelangt, dann kannst du über sowas nachdenken, ansonsten würde ich mir mehr Zeit geben.
Ja, natürlich. Die Wohlfühloase, die wird er an vielen Orten, die für ihn in Frage kommen, nicht mehr finden. Das ist klar. Da hat er auch recht, der Aki Watzke. Die Frage ist nur, ist Erling Haaland von seiner Entwicklung her nicht schon so weit? Ich meine damit nicht nur die fußballerische Entwicklung, die sich ja rasend schnell vollzogen hat und weiterhin vollzieht, verbessert sich in vielen Bereichen. Er ist mittlerweile ja auch mehr als akzeptabler Kombinationsspieler. Er trifft sogar auch mit dem Kopf, was lange Zeit seine Schwäche war. Aber ich glaube auch, die Entwicklung als Persönlichkeit schreitet bei ihm derartig voran, dass er gar nicht mal unbedingt diese Wohlfühloase mehr braucht. Er ist selbstbewusst, und deshalb glaube ich schon, dass wenn logischerweise das Angebot passt, finanziell wird es so oder so passen. Und wenn es auch, perspektivisch passt, da muss man natürlich auch immer mal schauen. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Es wurde ja immer der FC Barcelona als ein Verein dieser Kategorie, die in Frage kommen würden, genannt. Mino Raiola und Alf Inge Haaland waren da ja auch zum Zwischenstopp. Müssen sie allerdings wohl auch eine Gehaltsvorstellung genannt haben, wo den Herren da so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen ist. Aber momentan ist der FC Barcelona ja total im Umbruch, und da weiß man halt nicht, ob es derzeit jetzt sowas wie eine Wunschadresse für Erling Haaland ist. Also das müssen wir einfach mal abwarten. Aber ich glaube, dass Borussia Dortmund natürlich daran arbeitet, einen Ersatz zu holen, logischerweise. Und Aki Watzke hat ja durchaus selbstbewusst formuliert, dass die Leute sich darauf einstellen können, dass es einen neuen Topstürmer dann in Dortmund geben wird. Nur gebe ich auch zu bedenken in diesem Punkt, das stimmt zwar, das ist Ihnen in der Vergangenheit ja auch immer wieder gelegen, also Robert Lewandowski hat einen Lucas Barrios abgelöst, Pierre-Emerick Aubameyang, dann Lewandowski und so weiter und so fort. Idealerweise war das aber so, dass sozusagen diese Top-Stürmer, man muss ja davon ausgehen, dass das Borussia Dortmund kann sich ja jetzt, wobei mir auch nicht so viele einfallen würden, aber Borussia Dortmund kann sich ja jetzt nicht einen komplett fertigen internationalen Top-Stürmer holen. So, das heißt, man guckt wieder in irgendeiner Nische, und dann braucht er Zeit, sich zu akklimatisieren, sich zu entwickeln. Und da war es schon ideal, dass ein Lewandowski beispielsweise 1 Jahr sozusagen in Dortmund in die Leere gegangen ist, als Lucas Barrios hier noch Stürmer Nummer 1 war, und dass ein Pierre-Emerick Aubameyang auch vorher gelernt hat, bevor er dann Lewandowski letztendlich beerbt hat. Und das kann natürlich, wenn Haaland gehen sollte, mit einem Stürmer, den man dann erst im kommenden Sommer holen sollte, so in der Form nicht passieren. Der muss dann gleich funktionieren. Aber interessant ist natürlich auch, wer könnte es denn überhaupt werden?
Ja, wer könnte es sein? Also Aki Watzke hat ja ganz klar gesagt, eins ist sicher, ihr könnt euch verlassen, unsere Leute werden auf jeden Fall wieder jemanden finden, der einschlagen wird. Und da wird jetzt schon im Hintergrund gearbeitet, auch wenn man das natürlich nicht bestätigt oder offiziell sagt. Aber Michael Zorc zusammen mit Sebastian Kehl, natürlich auch mit dem Chefscout Markus Pilawa, die sondieren, die forsten da natürlich mit dem großen Scouting-Team die ganze Zeit rund um die Uhr. Und was natürlich interessant werden kann oder auch sicher werden wird, ist die Personalie Noni Madueke. An dem war man ja in diesem Sommer schon dran. Er ist es am Ende nicht geworden als Nachfolger von Jadon Sancho. Es wurde dann am Ende ja Daniel Malen geholt. Aber Vater und Papa waren ja schon auf dem Trainingsgelände in Dortmund. Und ich kann mir vorstellen, dass das Ganze im nächsten Sommer nochmal intensiviert wird, dass da Fahrt aufkommt. Hat ja einen Vertrag bis 2025 in Eindhoven. Klar, der ist jetzt dann kein adäquater Ersatz für Erling Haaland vorne als Mittelstürmer, aber er wäre eben ein Flügelstürmer, der in die Dribblings geht. Und das fehlt zurzeit ja auch. Dann sind noch so ein paar Namen, die eben durch Dortmund geistern. Lautaro Martinez wurde genannt. Das können wir aber quasi streichen. Der ist einfach im Paket viel zu teuer für den BVB.
Schade an sich.
Ne? Das wäre ein Spieler auch von der Mentalität, der glaube ich, sehr, sehr gut
auch unheimlich vielseitig, weil er halt auch mehrere Facetten des Spiels abdenkt. Er hat hohes Tempo, ist sehr stark im 1-gegen-1 und hat gleichzeitig auch noch so einen absoluten Killerinstinkt. Aber das sind halt diese Stürmer, die dann halt in der Regel doch noch nicht in Frage kommen für Borussia Dortmund.
Ja, ein Regal zu hoch, ne?
So, das ist der Punkt. Ja. Das ist der Punkt. Und bei allen anderen wirst du wahrscheinlich eine gewisse Anlaufzeit dann halt mit einkalkulieren müssen und möglicherweise Reibungsverluste.
Was an der Stelle vielleicht auch nochmal interessant ist, Olli, der Name Anthony Martial, der wurde jetzt ja auch wieder gespielt vom ein oder anderen Medium. Der 25-jährige Franzose in Diensten von Manchester United ist unzufrieden mit seiner Situation. Er ist ja nur noch der dritte Mittelstürmer hinter Cristiano Ronaldo und Edinson Cavani bei United. Würde ganz gerne dann, wenn es natürlich so weitergeht in der Situation, dann eben wechseln und soll auch mit dem BVB in Verbindung sein. Da haben wir uns auch mal umgehört. Also es ist schon so, 2018 war da ja auch mal ein Kandidat in Dortmund, dass man sich mit diesem Stürmer beschäftigt, dass man sich da auch schon mal so ein bisschen umgehört hat, aber aktuell wirklich heiß ist das nicht. Es ist schon so nach unseren Infos, dass die Red Devils den Franzosen, der einen Marktwert von 45 Millionen hat, bei einem Angebot von roundabout 50, 55 Millionen Euro im Sommer ziehen lassen würden, aber da ist man sich in Dortmund einig, auch wenn der Haaland-Ersatz dann quasi gesucht wird, diese Summe wird man nicht ausgeben. Also wir müssen uns ja überhaupt erinnern, der Rekord beim BVB, Rekordtransfer ist ja immer noch Mats Hummels mit 31,5 Millionen Euro. Also es kann gut möglich sein, dass im Sommer da dieser Rekord gebrochen wird, 30 bis 40 Millionen hören wir, das sollte schon ausgegeben werden für einen adäquaten Haaland-Nachfolger. Und es ist eben nicht so einfach, den zu finden. Also die Scouts sind zurzeit natürlich unterwegs, schauen sich sehr, sehr viele Spiele an, suchen europaweit. Und das Beuteschema ist schon 19 bis 24 Jahre. Also das soll's am Ende sein und im besten Fall dann eben wie damals Haaland ein günstiges Schnäppchen sein. Der kam ja damals für 20 Millionen Euro nach Salzburg und wird dann jetzt eben für viel Geld wahrscheinlich verkauft. Also es gibt ein paar spannende Kandidaten, unter anderem wenn man nach Frankreich guckt, in Nizza, Dänenstürmer Kasper Dolberg zum Beispiel oder Amine Guiri. Also das sind auch Namen, die den BVB-Scouts natürlich ein Begriff sind, aber alles noch ein großes Fragezeichen. Erst im Winter wird man sich überhaupt mit Haaland auch zusammensetzen und dann eben wissen, wohin die Richtung geht. Aber diese Frage, die steht ja über allem, geht er oder bleibt er? Und da hat Hans-Joachim Watzke gesagt, die Entscheidung ist noch nicht komplett gefallen.
Schauen wir mal, wie die Personalie weitergeht. Wie gesagt, darüber werden wir sicherlich noch häufig sprechen in der nächsten Zeit. Aber weil wir gerade eben schon dabei sind, so Zukunftsplanung des BVB zu erörtern, haben wir uns mal entschlossen, eine Frage, die uns geschickt worden ist, mit reinzunehmen, wo es eben genau um diese Zukunftsplanung geht, aber jetzt nicht im Hinblick auf Spekulationen, welcher Spieler könnte vielleicht kommen, welcher könnte vielleicht gehen, sondern generell, wie die Zukunftsplanung des Vereins aussehen wird, weil sich da ja auch intern so ein bisschen was verschiebt. Also Patrick, du bist ja hier unser Social-Media-Experte. Ich lebe da ja diesbezüglich noch so ein bisschen in der Steinzeit.
Kriegen wir auch noch hin, Olli. Dir melden wir auch noch irgendwann so einen Twitter-Account an.
Schauen wir mal.
Genau, also kommen wir hier zu unserer Rubrik.
Frage der Woche.
Und die Frage der Woche, die kommt von Niklas Brilon aus dem, oder Brilon, ich hoffe, ich spreche es richtig aus dem Sauerlandkreis. Er sagt erstmal, erste Folge, toller Podcast, gefällt ihm sehr, sehr gut, sogar besser produziert als die vom BVB. Also Kompliment, danke an der Stelle an uns beide. Wir nehmen uns das zu Herzen, das freut uns. Und er fragt, ob wir die Frage eben erläutern können im Podcast. Gibt es schon Anzeichen, was sich unter Kehl ändern wird, sobald er Michael Zorc beerbt hat? Was plant er mit dem BVB? Wohin soll die Reise gehen? Sollen wir weiterhin der Verein sein, der Juwelen weiterentwickelt, oder hat er einen geänderten Plan in der Schublade? Ja, und wird die Richtung so ein bisschen verändern beim BVB im Management? Und da haben wir uns natürlich auch ein Stück weit umgehört im BVB-Umfeld und haben auch mit dem einen oder anderen Protagonisten gesprochen, dass Olli mal an der Stelle vielleicht auch den Zuhörern erklärt. Wir führen ja viele Gespräche mit den Verantwortlichen beim BVB in der ersten, in der zweiten Reihe. Ja. Nicht immer wird alles zitiert, nicht immer wird alles weitergegeben.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja nur das, was veröffentlicht wird, ist, ich will jetzt nicht sagen ein Bruchteil, aber es gibt in der Tat sehr viele Hintergrundgespräche. Das ist auch wichtig, das ist auch gut, weil dadurch, sei es Spieler, Trainer, Funktionäre, auch mal die Gelegenheit haben, bestimmte interne Abläufe zu erklären und sich gleichzeitig bei uns dann natürlich auch darauf verlassen können, dass wir es halt nicht öffentlich machen. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und meistens sind diese Gespräche dann oftmals auch aufschlussreicher als Interviews, die man ganz offiziell führt, weil diese Schere im Kopf, die viele Jungs heutzutage haben, gerade Spieler, aber auch Funktionäre, so nach dem Motto, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, weil das sonst skandalisiert wird anschließend, die gibt es bei diesen Hintergrundgesprächen halt nicht, basiert natürlich auch ein bisschen auf Vertrauen. Aber das interessant ist ja schon, dass Borussia Dortmund in einem personellen Umbruch steht, strukturell. Und wenn man überlegt, wie lange Michael Zorc Verantwortung übernommen hat für den sportlichen Bereich als Sportdirektor, der hat ja 1998 unmittelbar nach seinem Karriereende ist er dann sozusagen in diesen sportlich-administrativen Bereich gewechselt. Und wenn jemand so lange Zeit wirkt und dann natürlich auch Strukturen schafft, Strukturen aufbaut, dann sind die Schuhe, die es zu füllen gilt, und man hat sich ja jetzt dafür entschieden, dass Sebastian Kehl das machen wird, natürlich sehr, sehr groß. Gleichzeitig ist es ein relativ dynamisches Geschäft. Das heißt, die Anforderungen sind deutlich größer geworden. Die Scouting-Abteilung, die entstanden ist beim BVB, die ist auch mittlerweile gegliedert in viele verschiedene Unterabteilungen, sei es nach Jahrgängen, sei es nach Ländern, nach Kontinenten etc. Insofern, das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe, für all diese Dinge da verantwortlich zu sein. Sebastian Kehl wird sich sicherlich über Arbeit nicht beklagen können. Und die Frage, ob dann beispielsweise noch jemand dazukommt, irgendwann, da geistert ja auch der Name Sven Mislintat immer wieder durch die Gazetten. Und das ist etwas, was man jetzt wahrscheinlich nicht abschließend beurteilen kann. Also der hat ja auch Vertrag als Sportvorstand beim VfB Stuttgart bis 2023. Und es hat ja immer wieder Gespräche gegeben zwischen Borussia Dortmund und Sven Mislintat. Aber es ist natürlich auch wichtig, wenn man hier einen neuen Sportdirektor dann installiert mit Sebastian Kehl, dass da die Hierarchien auch stimmen. Also ich erinnere mich daran, es gab mal eine Situation in der Geschichte des BVB 2004. Da kam auf einmal Stefan Reuter noch mit in das Sportmanagement und dann ging man tatsächlich mit zwei Sportdirektoren, also mit Michael Zorc und mit Stefan Reuter in die Saison. Die waren beide fachlich gut, der Zorc von damals war noch nicht der Zorc von heute, hatte noch nicht diese Reputation, aber die waren beide fachlich gut, nur es kam automatisch zum Kompetenzgerangel. Also das funktioniert nicht, da muss man schon eine klare Struktur haben und deshalb gehe ich davon aus, dass der BVB sehr bemüht ist, erstmal Sebastian Kehl da den Weg freizuräumen, ihm auch die Zeit geben wird, sich da reinzufinden. Das tut er ja jetzt schon. Und die andere Frage ist natürlich, wird sich, sagen wir mal, die Philosophie des Geschäftsmodells von Borussia Dortmund ändern? Und da glaube ich auch eher, Patrick, dieses Entdecken, früh ansprechen, ausbilden von jungen internationalen Top-Talenten, das wird auch zukünftig der Weg des BVB sein. Oder siehst du das anders?
Nein, also ganz klar. Sebastian Kehl hat ja einen klaren Plan, ein klares Konzept dann eben auch den BVB-Bossen vorgelegt. Also der hat schon klare Ideen und will die ein oder andere Sache durchaus verändern. Aber das ist jetzt alles, glaube ich, nichts Weltbewegendes. Ne? Also ein Paradigmenwechsel, um auf die Frage einzugehen, die wird es nicht geben. Michael Zorc hat ja vor 3 Jahren dafür gesorgt, dass er diese Sparte eben Top-Talente im Scouting eingeführt hat. Das Scouting ist ja eh unglaublich beim BVB. 30 Leute, die rund um die Uhr für den BVB arbeiten, 150 Spiele, die sie monatlich vor Corona, aber jetzt dann quasi wieder sehen. Also man hat da schon das Ziel, wenn sobald ein Top-Talent eben auf dem Markt ist, es interessant ist, dann waren wir schon längst an ihm dran. So, mhm. Ne? Und das zeigt der BVB ja auch. Und das ist eben diese Nische, das ist eben dieser USP, den der BVB gehen muss, weil er eben gemerkt hat, finanziell sind wir im internationalen Geschäft eben, da können wir einfach nicht mithalten mit Vereinen, die von Staaten beispielsweise finanziert werden. Und deswegen müssen wir auf diese Top-Talente setzen. Und das wird auch weiterhin der Weg des BVB sein. Das wird weiterhin der Weg auch von Sebastian Kehl sein. Der hat ja, das darf man dann auch nicht vergessen, mit Markus Pilawa einen sehr, sehr guten Mann, aber auch eben mit Edin Terzic jemanden, yeah, der dafür auch verantwortlich sein soll. Ne? Der technische Direktor soll ja als Kaderplaner dann auch mithelfen, soll Gespräche in England, in Spanien, wo auch immer dann mit jungen Spielern eben führen und sie für den BVB begeistern.
Ja, wobei so man sich bei Edin natürlich fragen muss, immer wie lange das ist. Also wir erleben es ja jetzt schon wieder. Er wird bei Hertha BSC als Coach gehandelt, als Chefcoach. Also das kann natürlich auch möglicherweise, diese Zusammenarbeit kann ja natürlich auch schnell vorbei sein. Aber
ja, das stimmt. Wobei ich glaube, seine Liebe zum BVB ist wirklich so groß, wenn da jetzt kein Real Madrid um die Ecke kommt oder sonst was, dann kommt er da, glaube ich, nicht so schwer ins Grübeln. Ne? Also das nehme ich ihm auch, glaube ich, ab. Und er ist, glaube ich, zurzeit ausgelastet und zufrieden mit dem, was er macht. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass. Aber klar, er ist halt immer der Mann, den man dann eben auch hat, wenn es vielleicht im Verein auch selbst nicht läuft. Ne? Wenn Marco Rose dann vielleicht doch irgendwann nicht mehr funktioniert, ist er halt der Mann, der dann auf den Trainerstuhl gehievt wird. Ne? Das ist immer das, was auch im Hinterkopf bleibt.
Ja, aber das ist natürlich auch dieses, wenn das Ziel sein sollte, das strategische Ziel, was ich jetzt auch nicht unbedingt glaube, dann kannst du das auch natürlich nicht ewig durchhalten. Also ich könnte mir schon vorstellen, ich weiß es nicht, aber wenn Hertha BSC anklopfen würde mit den finanziellen Möglichkeiten, die der Verein aufgrund des Tenor-Engagements da jetzt hat, dass das schon etwas wäre, wo er auch überlegt, der Edin. Aber da sind wir jetzt wirklich im Bereich des Spekulatius, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Spekulatius.
Ja, genau. Und das muss man einfach sehen, wie sich das entwickelt, wie sich das auch einspielt. Fakt ist, dass sich das Anforderungsprofil an einen Sportdirektor über die letzten Jahre massiv geändert hat. Also der war noch bis vor, ich würde sagen, 10 Jahren tatsächlich sowas wie ein Diamantenauge. Die einen haben eine etwas bessere Sehschärfe gehabt, was die Entdeckung von Talenten angeht, die einen eine etwas schwächere, aber wo die sozusagen selber dann noch durch die Gegend gezogen sind und selber dann noch die letzte Beobachtung übernommen haben oder auch in den Verhandlungen dann entsprechendes Geschick an den Tag gelegt hat, um umworbene Spieler zu ködern. Mittlerweile bist du ein Abteilungsleiter von einer Abteilung, sei es Scouting, sei es Videoanalysten und wer auch immer dazugehört, von einer Abteilung, die sehr groß geworden ist. Und da brauchst du bestimmte Fähigkeiten, auch Führungsfähigkeiten. Und was das angeht, was vieles angeht, diese spezifischen Fähigkeiten, Entdeckung von Spielern angeht bei Sebastian Kehl, da muss man sehen, da kann man noch keine richtigen Prognosen stellen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er jemand ist, der diese Abteilung kompetent und souverän führen wird.
Davon gehe ich auch aus. Also ein Paradigmenwechsel, haben wir gesagt, wird es nicht geben. Aber Sebastian Kehl, der wird definitiv sehr, sehr viel Arbeit vor sich haben. Weil wenn wir mal auf die Zukunft gucken, um das auch nochmal kurz anzureißen, da laufen ja 2022 und vor allen Dingen 2023 sehr, sehr viele Verträge aus. 2022 der von Dan Axel Zagadou, der von Axel Witzel, von Reinier beispielsweise. Bei Reinier wurde ja immer wieder gesagt, auch aus Spanien, dass man schon im Winter sich darauf geeinigt hat, dass die Leihe ein Ende nimmt. Da haben wir auch nochmal nachgefragt. Das ist auf jeden Fall nicht entschieden. Und das Ziel ist schon, dass das Ganze bis zum Ende dann 2022 auch passieren wird. Da kann ich mir vorstellen, der Spieler ist schon sehr unzufrieden, dass das es in diesem Punkt kein weiter so geben wird, dass die Reihe beendet wird. Bei Zagadou, glaube ich, sind die Gespräche zurzeit aufgenommen worden und da hat man ja auch einen Rohdiamanten, der leider lange verletzt war. Ja. Da kann ich mir vorstellen, dass man sich dann schon nochmal drauf einigt, leistungsbezogen, dass das Ganze weitergeht. Aber eben, glaubst du auch, ne?
Ja.
Also ist für mich auch.
Naja, vor allen Dingen bei ihm ist es ja auch so, er hat einfach auch ein bisschen Pech gehabt, das muss man sagen. Jetzt diese lange Verletzung und er hat dann vorher das Pech gehabt, dass er unter einem Trainer arbeiten musste, der einfach nicht auf ihn stand mit Lucien Favre. Mhm. Der ihn oftmals in Situationen, wo man sich gefragt hat, wieso spielt Zagadou nicht, der ihn dann nicht eingesetzt hat. Ich glaube, dass er auch vom Typus her jemand ist, wenn er denn mal fit ist, der unter Marco Rose auf seine Einsatzzeiten kommen wird.
Davon gehe ich auch aus. Also da kann ich mir vorstellen, dass da die Zusammenarbeit auch weiter ausgedehnt wird. Axel Witzel läuft ja auch aus, 32 Jahre alt, hat Aki Watzke im Dopa bei uns gesagt, wird man sich zusammensetzen und da sieht er jetzt keinen Grund, warum die Arbeit nicht weitergeht. Aber klar ist auch, einem 32-Jährigen gibst du keinen Vertrag über zwei, drei Jahre.
Er hat da auch ein bisschen Druck aufgebaut. Also so dahingehend, so nach dem Motto, man wird sich auch genau die Leistung anschauen. Also insofern, ich gehe auch davon aus, dass es zu einer Verlängerung kommen wird, aber
vielleicht dann ein Jahr mit Option oder sowas.
In die Richtung könnte ich mir das auch vorstellen.
Genau, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber um nochmal weiterzugehen, 2023 einiges, Rafael Guerrero, Manuel Akanji, Moukoko, Dahoud, Reus, Hummels, also da sind schon ein paar Namen, mein lieber Mann, also da hat Sebastian Kehl viele Gespräche zu führen und dann eben auch vieles zu verlängern oder nicht zu verlängern. Da ist dann auch die Frage, was wollen die Spieler natürlich? Was will ein Guerrero oder ein Akanji, die natürlich auch vom einen oder anderen Club dann gejagt werden? Bei Mats Hummels ist es ja sehr interessant. Da hat Aki Watzke verraten, dass die Klausel quasi im Vertrag aufgehoben wurde. Da war es ja so, 22 Pflichtspiele musste er in der Saison 21/22 machen, um dann eben verlängert zu werden, das Ganze. Und da hat man gesagt, es ist ein Führungsspieler, macht keinen Sinn, die heben wir auf. Also Mats Hummels bleibt auf jeden Fall bis 2023 an Bord. Und dann muss man eben sehen, wie das Ganze weitergeht. Also viel Arbeit, die da auf Sebastian Kehl wartet.
Ja.
Und viel Arbeit auch für uns, ne? Weil wir da bei diesem Thema natürlich immer dranbleiben.
Ja, und Aki Watzke hat ja auch gesagt, das fand ich ganz schön, dass Michael Zorc, wenn er denn tatsächlich in den wohlverdienten Ruhestand gehen soll im Sommer 2020, dass er trotzdem zumindest ab und an vielleicht mal ans Telefon gehen sollte. Auf welchem Golfplatz er auch immer sich dann bewegen wird. Ne? Also weil
ja,
in der Tat,
hat er sich verdient.
Die Situation ist extrem herausfordernd, ist extrem spannend dann haben wir noch im Grunde genommen einmal einen kurzen Schwenk zurück zur Aktualität, zur Lage, denn eine Rubrik sind wir noch schuldig und zwar die Spieler der Woche.
Spieler der Woche, ja, das ist bei einem 0-1 gegen Gladbach natürlich alles nicht ganz so einfach dann eben festzulegen, aber mit Blick auf die jüngsten Spiele haben wir uns da festgelegt auf einen Mann, der im Tor steht, Gregor Kobel, der Schweizer, der, wie wir finden, einen absolut überragenden Job im BVB-Kasten macht. Ich persönlich für meinen Teil war ein bisschen skeptisch, als Roman Bürki abgesägt wurde und Gregor Kobel geholt wurde, weil ich gesagt habe, Roman Bürki oder die Torhüterposition, das ist jetzt nicht das Hauptproblem beim BVB. Aber man muss sagen, Kobel gibt dem BVB Halt, gibt dem BVB Sicherheit, ist bei hohen Flanken da, er ist spielerisch gut. Und er hat an allen Gegentoren, es sind ja insgesamt schon 16, 12 Gegentore in der Bundesliga, eigentlich keine einzige Schuld gehabt. Das kann man auch deutlich sagen. Im Gegenteil, er hat noch viele gute Reflexe gehabt. Gegen Gladbach, diese lange Hofmann-Flanke, die kommt, die er überragend hält. Gegen Union viele Reflexe gehabt.
Gegen Hoffenheim war er für mich Matchwinner sogar. Also da fand ich
gegen Hoffenheim Matchwinner.
1-1 gegen Kramaric, was für mich im 1 gegen 1 einer der besten Stürmer der Bundesliga ist. Andrej Kramaric super reagiert. Macht einen richtig, richtig guten Eindruck. Und interessant finde ich das auch, weil du eben über Bürki gesprochen hast und da die These vertreten hast, also das war jetzt nicht das Hauptproblem von Borussia Dortmund. Gebe ich dir recht, aber manchmal spielen auch so Faktoren in eine Personalentscheidung mit rein, die jetzt nicht unbedingt greifbar sind in Form von Statistiken. Da geht es auch um so etwas wie die Ausstrahlung, die Wirkung auf die Mannschaft, die Akzeptanz in der Mannschaft. Und Michael Zorc hat gesagt, als er gefragt wurde, wie er bislang mit Kobel zufrieden wäre, gesagt, Er hat eine gute Ausstrahlung, er tut der Mannschaft gut. Und das hat für mich Bände gesprochen, weil die Truppe braucht einen Torhüter, mit dem sie gut klarkommt, mit dem es auch auf der zwischenmenschlichen Ebene funktioniert. Damit will ich nicht sagen, dass Roman Bürki ein Stinkstiefel gewesen ist. Aber es gab auch immer mal wieder so kleine gewisse Disharmonien, wenn er sich zu Unrecht kritisiert würde oder wenn er auch manchmal Mitspieler kritisiert hat. Und das zog sich so durch über einige Jahre jetzt auch. Und deshalb war dieser Schritt, den man gemacht hat, einen neuen Keeper zu verpflichten, richtig. Und bislang muss man sagen, hat Kobel auch die Erwartungen, die in ihn gesetzt wurden, gerechtfertigt.
So ist es. Gerechtfertigt haben wir, glaube ich, wieder, dass wir viel Meinung und viel Ahnung, will ich fast schon sagen, ne? in diesen Podcast reingebracht. Oder, Olli, es hat wieder großen Spaß mit dir gemacht. Wir sind fast schon am Ende angekommen.
Ja.
Du, von dir aus geht's weiter vom Auto dann in den wohlverdienten Urlaub, oder? Nächste Woche haben wir dann wieder einen Podcast, so den du irgendwo auf der faulen Haut am Strand machst, ne? Während ich mit dem DFB auf Länderspielreise bin. So ist es wieder, ne? Die Jugend arbeitet und die anderen sitzen da auf der faulen Haut, oder wie ist das?
Das ist mein erster Urlaub seit 2019. Normalerweise mache ich nie während einer Saison Urlaub. Da halte ich es mit Bill Shankly. Der ist mal gefragt worden, ob es stimmt, dass er seine Frau mal ausgeführt hatte an ihrem Hochzeitstag zu einem Spiel Rochdale gegen Manchester United Reserve. Und er hat darauf geantwortet, das könne ja gar nicht sein, weil das hätte ja bedeutet, dass er während der laufenden Saison geheiratet hätte. Und sowas macht er nicht. Also normalerweise fahre ich nicht während der laufenden Bundesliga-Saison in Urlaub. Aber wegen Corona und wegen der Europameisterschaft hat sich das alles ein bisschen... Ja, wie soll man
Nein,
sagen?
Nein, das sei dir auch gegönnt, Olli. Ja, auf
danke,
jeden Fall.
Danke schön.
Klar, genieß die Sonnenstrahlen und freue mich, dass wir nächste Woche dann mit den Eindrücken vom Spiel gegen Lissabon und mit dem Eindruck vom Spiel Augsburg dann über den BVB reden und ein bisschen Ausblick wagen, dann was in der Länderspielpause passiert. Also lieber Olli, bleib du gesund.
Du auch.
Ja, lass es dir im Urlaub gut gehen.
Du auch. Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao. Der BVB, der BVB.